So, entwickeln mit dem Raspberry Pi 2 soll heute Abend unser Thema sein. Einmal noch diesen Pfeil hier wegmachen. Ja, mein Name ist, na, Peter Nowak. Ich bin IT-Architekt im Bereich Enterprise Mobile Management. Das heißt also, ich kümmere mich unter anderem auch darum, dass Geräte abgesichert werden, dass man entsprechend sicheren Zugang auf seine mobilen Geräte bekommt, beziehungsweise von mobilen Geräten auf die Firmeninfrastruktur. Dazu gibt es auch einen MVA-Kurs von mir zum Thema Enterprise Mobile Management. Wer sich da so gerne mal angucken möchte, ist dazu eingeladen. Meine Rolle ist immer so ein bisschen Twitter-seitig. Mittlerweile mache ich sehr viele IT-Pro-Themen, habe aber auch noch sehr viele Entwickler-Themen. Deswegen sind wir auch hier im Entwickler-Track. Das heißt, ich habe mich früher sehr viel schon mit dem .NET Compact Framework auseinandergesetzt. Natürlich auch Windows Phone 7, 7, 5 und alles, was danach kam, mit dazugenommen. Ich programmiere so ziemlich alles, was einen Stecker hat. Von daher passt das. Deswegen in diesem Bereich auch MVP seit 2008. Und habe mir heute Unterstützung mit dazu geholt. Ursprünglich sollte das der Lars Keller sein. Der ist aber heute leider nicht dabei. Aber ich habe umso besseren Ersatz gefunden.
Ja, vielen Dank. Umso besser. Gut, also mein Name ist Andreas Baumgarten und ich habe das Vergnügen, den Lars zu vertreten. Der Grund ist nur doof. Lars ist nämlich leider krank geworden. Aber von hier aus schon mal gute Besserung an Lars und ich hoffe, dass es nichts Schlimmes. Ja, ich bin IT-Architekt und Teamleiter, eigentlich zuständig für Cloud und Data Center und bin irgendwie zu dieser Session gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin selber MVP seit 2012 für das Thema System Center, Cloud und Data Center Management, habe auch ein bisschen Bücher geschrieben und versuche jetzt den Peter jetzt hier in der Session zu unterstützen. Ich kann aus Entwicklersicht reichlich wenig dazu beitragen, aber ich werde hier den Chat im Auge behalten und mal gucken, was ich an Antworten geben kann. Und ansonsten den Peter zwischendurch mal darauf hinweisen, dass irgendwelche Fragen im Chat auftauchen.
Oder dass ich langsam anfange, über die Zeit hinauszulaufen.
Ja, oder so. Ich sag dir dann, wie früh darf ich dir oder soll ich dir Bescheid sagen?
Ich hoffe, dass ich später hier aus der Präsentationssicht rauskomme und dann selbst die Uhr ein bisschen im Auge habe, aber sollte funktionieren.
Alles klar. Ich fange mal so 10 vor 9 dann an, ne?
Ja, ich weiß, dann
Alles klar.
wirst du penetrant. Perfekt.
Super.
Also, was wollen wir uns heute anschauen? Wir wollen uns überhaupt mal ansehen, wie sieht denn dieses komische Windows 10 für IoT aus? Das muss ja schon irgendwie was mit dabei haben, wenn da ja dieser Namenszusatz für IoT kommt. Was haben wir da mit dabei? Ist das jetzt ein vollständiges Windows 10, was ich dort habe, oder muss ich doch mit irgendwelchen Einschränkungen leben? Um das werden wir uns kümmern. Dann schauen wir uns mal an, auf welcher Hardware läuft das. Also jetzt so ein Windows 10 für IoT als ISO-Datei mal eben herunterladen und irgendwie auf dem Notebook installieren. Das sagt, glaube ich, auch schon der Name. Das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Deswegen gucken wir mal, was wir dort momentan verfügbar haben. Dann schauen wir uns an, wer diese Geräte sich schon angeguckt hat. Irgendwie haben die nicht alle wirklich ein Display mit dabei. Viele lassen sich um ein Display erweitern, aber man braucht nicht unbedingt davon ausgehen, dass das ein Standard ist, der hier entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Vielleicht will ich auch irgendwie nicht unbedingt mein Gerät mit einem Display ausstatten, weil es irgendetwas tun soll, wofür ich kein Display brauche. Deswegen, wie kann ich mit dem Gerät interagieren? Was habe ich hier für Zugriffe? Möglichkeiten aus Dateisystem, das wird es dann sein. Dann werden wir uns natürlich eine Hello World Applikation angucken, die ein bisschen darüber hinausgeht, was wir als Hello World hier haben wollen. Das ist eine Hello Headless LED. Das heißt, wir haben eine dreifarbige LED hier angeschlossen, wo wir jeden Pin einzeln ansteuern werden. Und wir werden uns dann mit einer Headed oder beziehungsweise in dem Fall einer Headless App dann auch nochmal auseinandersetzen. Was ist das? Wie funktioniert so eine App, eine Universal Windows App? Und bevor wir so im Abschluss dann vielleicht noch das Thema All Join anreißen, ich werde zusehen, dass ich mich ein bisschen am Riemen reiße, was die Zeit angeht. Dann kann ich vielleicht noch ein schönes Sample zeigen, wie das funktioniert, was das überhaupt ist und was man damit machen kann. Gut, Windows 10 für IoT gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Alle basieren irgendwo auf Windows 10 im Kern, haben aber natürlich auch verschiedene, ja, Varianten für unterschiedliche Einsatzszenarien. Momentan bekommt man die Version, die wir hier zur Hand haben, Windows 10 für IoT, so heißt sie. Die soll es dann aber natürlich unter einer Konvergenz als eine Windows-Plattform geben. Das heißt, wir haben hier überall den Windows 10-Kern enthalten. Und dadurch, dass wir nur eine Plattform haben, soll sie natürlich auch entsprechend sicher gehalten werden, so dass hier nicht pro Gerät Variante eigentlich verschiedene Löcher aufgemacht werden, die man anbohren kann. Wir haben also die drei Geschmacksrichtungen Windows 10 IoT für Small Devices. Diese Geräte sind sehr effizient, was den RAM angeht. Das heißt, sie benötigen nur 256 MB RAM und 2 GB Storage auf meist einer SD-Karte und werden zumeist auf einem x86er oder ARM-Prozessor ausgeführt. Man kann hier auch Universal-Apps und Treiber installieren, aber man hat gar keine Shell. Das heißt, das ist hier eine Plattform, die zukünftig primär dazu genutzt werden soll, Sensoren anzuschließen oder zu programmieren, die dann Informationen gegebenenfalls mit ein bisschen Zusatzlogik an Backend-Dienste, an Azure-Dienste schicken, die dann hier entsprechend Auswertungen machen können. Windows 10 IoT for Mobile Devices hat dann eine Modern Shell. Da brauchen wir dann aber auch schon ein bisschen mehr Ressourcen. 512 MB RAM mit 4 GB Storage und primär einem ARM-Prozessor. Das heißt, wir können dann hier eine sogenannte Headed App darstellen, haben aber natürlich nichts dergleichen wie ein Startmenü oder sonstiges. Das heißt also, unsere App ist die einzige UI, die wir dann in dem Fall sehen können. Dann haben wir natürlich noch ein Windows 10 IoT für Industry Devices. Das geht dann schon ein bisschen weiter. Da können wir dann, haben wir eine typische Desktop Shell, also auch ein Startmenü, so wie wir es kennen, können hier Windows 32 Apps ausführen und Universal Apps, brauchen dafür dann aber natürlich Minimum 1 GB RAM und 16 GB Storage und werden das primär auf dem x86 Prozessor entsprechend ausführen. Was für Hardware haben wir, wo wir dieses Windows 10 für IoT ausführen können? Das sind die beiden Geräte, die wir entsprechend haben. Einmal das Minnowboard Max, womit wir uns heute nicht auseinandersetzen werden, sprich das Gerät hier auf der linken Seite, sondern eher das Raspberry Pi 2. Liegt auch einfach daran, ich weiß nicht, wie es euch geht, ein Minnowboard Max entsprechend irgendwie käuflich zu erwerben, scheint momentan relativ interessant zu sein. Ich habe es selbst nicht geschafft. Raspberry Pi ist aber auch dadurch, dass es von der Hardware in Anführungsstrichen nicht so stark ist, im Vergleich zum Minnowboard, preislich entsprechend auch interessanter und das bekommt man ja, ja für einen relativ geringen Preis momentan schon. Wo sind also die Geräte, die Unterschiede bei diesen Geräten, die wir momentan haben? Beim Minnowboard Max haben wir eine Atom-CPU, sprich also x86-Core entsprechend, der natürlich dadurch auch bedingt mehr Leistung entsprechend bieten kann. Er hat aber im Gegensatz zum Raspberry in Anführungsstrichen nur 10 GPIO-Pins. GPIO, wer es nicht kennt, General Purpose Input und Output, das sind also die, ja, wo ist mein Mauszeiger hin? Da unten. Das sind also einfach gesagt diese Pinne hier unten, die ich entsprechend programmieren kann und wo ich entweder Werte abfrage und oder entsprechend Werte hinschreiben kann. Dann gibt es dieses Board in 1 und 2 GB Varianten. Da ist also entsprechend mehr RAM enthalten als beim Raspberry Pi 2. Und je nachdem, wie viele Daten ich hier verarbeite oder aber entsprechend recorde, ich habe einen Gigabit Ethernet-Anschluss. Das heißt, ich kann auch hier entsprechende Infrastruktur natürlich vorausgesetzt mehr Daten durch die Leitung pusten an die Dienste, wo es hin soll. Wenn ich es denn unbedingt benötige. Ein bisschen, gediegener ist dann das Raspberry Pi 2. Es ist von der Leistung her nicht ganz so stark wie das Minnow Board, braucht es aber für viele Fälle eigentlich auch nicht zu sein, denn damit, was man hier entsprechend alles schon machen kann, reicht das eigentlich aus. Das heißt, wir haben hier vorne unsere vier USB-Anschlüsse, die wir entsprechend benutzen können. Wir haben eine Quad-Core-ARM-CPU, die normalerweise genug Leistung bietet für die meisten Sachen, die wir damit machen wollen. Für unsere Programme, die wir ausführen wollen, reicht das meist ohne Probleme aus. Ich stelle auch gleich noch ein oder zwei Ideen vor, was man selbst mit diesem Board entsprechend schon alles machen kann. Wir haben nur 1 GB RAM, was aber häufig auch schon ausreichend ist für das, was wir machen wollen. Wir haben einen Micro-SD-Kartenslot, also gegenüber dem Raspberry Pi 1 ist die Größe der SD-Karte entsprechend auch nochmal geschrumpft. Haben zusätzlich, das sieht man hier oben an der Leiste entsprechend schon, mehr Pinne zur Verfügung. Davon sind 13 GPIO-Pins, die anderen sind für Strom und für andere Steuerungsmöglichkeiten enthalten. Und preislich attraktiv, ja, man bekommt meist in der Region um die 40 € ein entsprechendes Board schon. Dann noch ein entsprechendes Netzteil dazu, denn das Gerät können wir schon mit 1 Ampere entsprechend ausführen. Wenn wir natürlich ein bisschen mehr machen wollen, dann auch entsprechende Peripherie anschließen, dann kann es je nach Leistungsumfang bis 2 Ampere entsprechend hochgehen, so dass wir das auch beachten sollten, nicht dass uns das Board andauernd wegschmiert, weil es nicht genug Strom kriegt. So sieht es also kurz aus. Hier unten auch noch der Micro-USB-Anschluss. Ich kann mal gleich bei mir die Kamera einschalten, dann kann ich das Gerät mal zeigen, so wie es schon aktuell läuft, beziehungsweise ich kann das jetzt eigentlich mal ganz kurz machen, dann sieht man das schon mal. Das heißt also, entschuldigt bitte die geringe Auflösung. Das ist hier also schon mein Gerät, was ich hier angeschlossen habe. Hier ist auch eine dreifarbige LED schon angeschlossen, die man entsprechend sieht. Sie ist auch schon eingeschaltet, deswegen entspricht sie auch der weißen Farbe. Und ich möchte jetzt nicht den Stecker ziehen. Das heißt, so hier ist das Micro-USB entsprechend angeschlossen. Da sind die Pinne für die LED angeschlossen und hier hinten das Ethernet-Kabel, womit es bei mir entsprechend angeschlossen ist. So, einmal noch mal kurz ausrichten, damit wir das für gleich auch wieder richtig haben. So, sollte man das gleich auch sehen können. Gut. Okay. Weiter im Text. Was kann ich jetzt mit so einem Board machen? Ich habe jetzt hier schon ein paar Kabel angeschlossen. Natürlich ist Windows 10 nicht das erste System für diese Boards. Da gibt es natürlich schon andere Systeme, die schon ein bisschen weiter sind. Man bekommt also auch eigene Linux-Distributionen, wie das Raspbian für diese Geräte, wo man auch ein komplettes X-Window-System entsprechend abbilden kann. Das heißt, ich bekomme auch dort einen vollwertigen Desktop-Ersatz, den ich dann über RDP oder über ein getunneltes SSH entsprechend auch auf meinem Desktop darstellen kann, kann auf diesem Desktop dann natürlich auch verschiedene Office-Programme installieren. Das heißt also, für kleine Arbeiten reicht es eigentlich. Es gibt auch einen Webbrowser, den ich damit verwenden kann. Nur da merkt man dann so langsam, dass die Performance nichtsdestotrotz zwar schon gut ist, aber auch an ihre Grenzen kommt. Es gibt aber basierend auf den Linux-Distributionen dann noch ein paar interessante Projekte, die darüber hinausgehen. Natürlich die ganzen Bastlerprojekte habe ich jetzt hier einmal weggelassen, weil das viel zu lange wäre, die alle entsprechend aufzuzählen. Aber die Sachen, die mir mit am häufigsten untergekommen sind, ist einmal eine Spielekonsole basierend auf dem Raspberry Pi entsprechend zu erstellen. Das heißt, es gibt Distributionen, wo entsprechende ROMs von alten Spielen entsprechend hinzugefügt werden können. Xbox 360 Controller angeschlossen werden kann und man hat seine eigene kleine Spielekonsole für knapp 40 €. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Dann ein Multimedia Player Distribution, die dann auf der auf Kodi basieren. Kodi ist eine Fortentwicklung des XBMCs, des Xbox Media Centers. Das heißt, ich kann darüber Musik hören, Videos gucken, selbst MKV-Dateien, die entsprechend hohe Auflösung bieten, das sogar recht ruckelfrei, und habe meinen eigenen Multimedia-Player, den ich in so einer kleinen Schachtel entsprechend verbinden kann und darüber Filme oder anderes anschauen kann. USB-Webcams auch natürlich als Webcams gedacht, so dass ich dann hierüber ja vielleicht Räume dann entsprechend monitoren will über einen integrierten Webserver und mir das alles anschauen möchte. Das Raspberry Pi selbst gibt es natürlich in verschiedenen Modellen. Es gibt also noch die alte Variante Pi Modell A, was weniger GPIO-Pins hatte, was dann entsprechend mit dem Modell B Plus erweitert wurde. Das, was wir also hier heute bekommen, ist eigentlich ein altes Modell B Plus vom Layout her, was aber um eine entsprechende bessere CPU ausgetauscht wurde. Das heißt, wir haben jetzt eine Quad-Core-CPU hier drin, die wir dann entsprechend nutzen können. Entwickeln für Windows 10 for IoT, ich habe es genannt, es ist ein bisschen anders. Wir haben es gerade auch bei mir an meinem Gerät gesehen. Der HDMI-Port ist leer, das heißt also, ich verwende mein Gerät eigentlich primär dazu, dass ich hier nichts mit UI mache. Ich habe hier kein Startmenü, ich habe auch kein klassisches Desktop, was ich hier nutzen kann. Das heißt, wenn ich eine App deploye und das Gerät selbst über HDMI an einem Monitor oder Fernseher anschließe, dann kann ich genau eine App ausführen, die eine UI besitzt. Würde eine zweite dazukommen, würde die erste beendet werden, weil ansonsten, wie soll man das machen? Wir haben nur einen entsprechenden Bildschirm und können auch nur eine App darstellen im Vollscreen-Modus. Wir haben hier also kein Windowed-Layout, dass ich mehrere nebeneinander schieben kann. Das gibt es alles nicht. Hier ist eher die Idee dahinter, dass wenn ich denn schon so etwas mit einer UI benutzen möchte, dass der primäre Anwendungszweck ein Kiosk-Modus sein wird. Das heißt also, dass ich über meine UI, über meine App entsprechend die Funktion zur Verfügung stelle, die der Kunde oder der Benutzer entsprechend entweder sehen soll oder vielleicht damit interagieren soll. Das ist die Headed-App. Ich habe auch natürlich Headless-Apps. Das sind also Apps, die ich erstelle. Bei Apps denken die meisten als allererstes, naja, aber da muss doch irgendeine UI dabei sein und das ist eigentlich falsch. Eine Konsolenanwendung bekommt demnächst wahrscheinlich auch irgendwo den Namen App irgendwo verpasst und hat so gesehen erst einmal primär keine UI. Das heißt also, hier kann ich Apps entsprechend entwickeln, die vielleicht als Dienst fungieren, um Daten entgegenzunehmen oder aber als Sensoren hergehen und vielleicht einen Temperatursensor permanent auslesen und den an einen Backend-Dienst schicken, der dann diese Informationen weiter auswertet und weiter betrachtet, beziehungsweise vielleicht basierend auf den Werten entsprechende Aktionen auslöst. Dazu brauche ich dann halt hier keine UI, dann wäre halt in der Cloud oder im Backend-Dienst entsprechend meine UI dafür da, um Daten darzustellen. Oder aber ich baue noch eine Client-App, die dann auf meinem Notebook oder auf meinem entsprechenden Phone ausgeführt wird, damit ich die Daten entsprechend visualisieren kann. Dann natürlich gegenüber Windows 10. Ich habe an meinem Windows Phone oder an meinem Phone generell beziehungsweise an meinem Desktop keine GPIO-Pins, die ich entsprechend ansteuern kann. Also auch das ist hier was anderes. Das ist halt auch der Mehrwert, dass ich dann hier, wenn ich in Elektronik entsprechend bewandert bin, natürlich diese dann auch nutzen kann, um verschiedene Szenarien zu realisieren. Wie kann ich auf das Gerät zugreifen? Einerseits über die Remote PowerShell. Damit kann ich entsprechend Befehle absetzen. Wir sehen gleich, welche es dort mitgibt. Für die, die eher unter Unix unterwegs sind, denen ist die Secure Shell oder kurz SSH eher geläufig, die eigentlich nur eine Alternative zur PowerShell darstellt. Das heißt also, wenn ich hier meinen entsprechenden SSH-Client habe, kann ich mich genauso mit meinem Gerät entsprechend verbinden und die Befehle, die wir gleich sehen werden, entsprechend ausführen. Meine liebste Interaktion bis dato ist der integrierte Webserver. Den sehen wir auch gleich nochmal ganz kurz mit seinen Funktionen, die er mir zur Verfügung stellt. Damit kann ich mir viele Funktionen auf Kommandozeile entsprechend sparen und kann sie dann direkt über eine UI steuern, was vom Handling her für mich persönlich interessanter ist. Da mag aber jeder seine eigene Meinung dazu haben und das entsprechend dann auch anders machen. Wenn ich natürlich Daten auf diesem Gerät habe, möchte ich da vielleicht auch drankommen oder aber Daten entsprechend dort ablegen. Damit habe ich zwei Möglichkeiten, das zu tun. Einerseits das File Transfer Protokoll. Ich denke mal nicht, dass ich erklären muss, was das ist. Das sollte jedem eigentlich geläufig sein. Oder aber, weil es halt ein Windows 10 ist, ich habe eine Admin-Freigabe. Das heißt also, über meinen Rechnernamen slash C Dollar kann ich mich entsprechend anmelden und natürlich genauso wie auch bei jedem anderen PC auch auf meine entsprechenden Daten zugreifen und damit dann dort direkt arbeiten. Ein Raspberry Pi 2 aufzusetzen, wie sieht das eigentlich aus? Sehen wir uns gleich die Installationsanleitung an. Die hat sich nämlich in der letzten Woche ein bisschen geändert, was ich persönlich eigentlich ganz gut finde. Ich brauche also erst einmal ein Windows 10 PC als Basis. Das mag vielleicht ein bisschen doof sein, aber die entsprechenden Tools und Libraries, die ich zum Beschreiben der SD-Karte brauche, sind dummerweise erst in Windows 10 entsprechend enthalten, so dass ich diese auch darüber hier erst nutzen kann. Na klar, ich brauche mein Raspberry Pi 2, ansonsten macht das alles irgendwie nicht so ganz Sinn. Dann brauche ich eine mindestens 8 GB große MicroSD-Karte der Klasse 10, damit hier auch die entsprechende Geschwindigkeit gegeben ist. HDMI-Kabel und Monitor sind hier optional, kann ich anschließen, wenn ich den Bootvorgang überwachen möchte am Anfang. Und natürlich einen entsprechenden Ethernet-Anschluss, damit hier mein Gerät auch entsprechend mit mir kommunizieren kann. Warum hier noch Wi-Fi nicht steht, das wird noch kommen. Die Treiber für die ganzen USB-Wi-Fi-Dongle sind aktuell noch nicht fertig, weswegen man diese leider noch nicht nutzen kann. In meinem Gerät steckt auch schon eins drin. Deswegen muss man sich momentan mit dem Ethernet-Kabel behelfen. Zukünftig aber wird Wi-Fi möglich sein. Wer trotzdem versuchen möchte, über Windows 7 oder 8.1 entsprechend eine SD-Karte zu erstellen, kann das einerseits über das ISO oder das ADK machen. Da haben wir noch einen Link mit dazu, das können wir uns später angucken. Das heißt, wenn ich auf diese Webseite gehe, windowsondevices.com, dann werde ich eigentlich von einem Wizard begrüßt. Ich schiebe einmal das Fenster rüber. Der dann sagt, okay, jetzt startet now, was möchte ich jetzt tun? Ruft dann die nächste Seite auf und hier habe ich dann schon die Möglichkeit, erst einmal das Device auszuwählen. Ich nehme also hier einmal das Raspberry Pi 2, bekomme dann hier also auch nochmal die Startanleitung entsprechend beschrieben, was ich dafür brauche. Und was sich halt ein bisschen geändert hat, seit letzter Woche gibt es nicht mehr dieses Download-Paket über connect.microsoft.com, sondern es ist eine neue Version erschienen, wo ich mittlerweile eine ISO-Datei erhalte. Die muss ich dann entsprechend mounten, wo dann eine MSI-Datei entsprechend mit enthalten ist. Ob ich das jetzt so sinnvoll finde, dass eine MSI-Datei zusätzlich in eine ISO-Datei gepackt ist oder nicht, möchte ich nicht weiter kommentieren. Wenn ich diese Datei dann entsprechend installiert habe, bekomme ich dann im Verzeichnis c://programfiles Microsoft IoT FFU Raspberry Pi 2 mein entsprechendes Image. Das heißt also, ich arbeite hier nicht wie eigentlich unter Linux, eher bekannt mit IMG-Dateien, sondern habe hier ein eigenes Flash-File Unit-Format, womit ich diese Daten dann auf die SD-Karte schreiben kann. Das Format ist gegenüber dem normalen IMG-Format noch ein bisschen zusätzlich komprimiert und hat eine etwas andere Dateistruktur, so dass ich sie nicht eins zu eins einfach entsprechend drauf installieren kann. Musste ich mich bis letzte Woche noch mit DISM auf der Kommandozeile damit auseinandersetzen, dass ich die FFU-Datei entsprechend installiert bekomme. Gibt es mittlerweile eine sogenannte IoT Core Image Helper Klasse beziehungsweise eine Desktop-App, womit ich diese dann ausführen kann. Das heißt also, ich kann hier grafisch auswählen, welches denn bitteschön meine SD-Karte ist, kann dann sagen, wo ich die FFU-Datei finde und dann direkt das Flashen durchführen. Danach kann ich, wie man es hier natürlich schön sieht, die SD-Karte entsprechend in Schacht hier darunter, das ist ein bisschen blöd dargestellt, entsprechend einschieben, kann hier meinen HDMI-Port anschließen, nach Möglichkeit Maus und Tastatur noch über USB anschließen, wenn ich es denn unbedingt möchte. Wenn ich es aber über ein Ethernet-Kabel mache, ist das nicht notwendig. Packe dann hier USB entsprechend über Micro-USB den Strom dran und dann startet das Gerät auch schon. Das heißt also, ich habe hier nicht irgendwie einen Ein- und Ausschalter, den könnte ich selbst realisieren über die GPIO-Ports. Und wenn das Gerät startet, es dauert ein paar Minuten, meist so um die 8 Minuten. Wenn ich einen Monitor noch angeschlossen habe, dann sehe ich hier folgenden Startbildschirm, wo mir mein Gerätename dargestellt wird, über welchen Netzwerktyp ich verbunden bin und die IP-Adresse, über die ich das Gerät entsprechend ja, erreichen kann. Das heißt also der.
Ganz kurz, da gab es gerade eine Frage, ob es schon eine Anleitung gibt oder eine App gibt, Raspberry Pi mit Windows 10 als Media Server zu nutzen. Weißt du da was von?
Es wird meines Wissens nach für Windows 10 kein Media Server geben. Keine Extension oder sonstiges, zumindest seitens Microsoft. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Community entsprechend pfiffig sein wird und entsprechende Apps dann zur Verfügung stellt, vielleicht auch dann schon mit kompletten Installationspaket, um das dann machen zu können. Es bietet sich hier an, auch die ganzen Media-Klassen, die ich eigentlich dafür brauche, um Videos etc. darzustellen, sind im Windows 10 entsprechend auch in diesem Image enthalten. Momentan gibt es da halt nur noch ein paar Probleme, weil es eine Beta ist, sind die Treiber noch nicht optimiert. Das heißt, so, Videos ruckeln noch ein bisschen. Das sollte sich auch bis zum finalen Release entsprechend geben. Aber eigentlich spricht dem so nichts entgegen. Es wird nur halt, wie gesagt, kein eigenes Microsoft-seitiges Image geben, womit ich direkt ein Media-PC damit so herstellen kann. Gut.
Dankeschön.
Okay. Ja, wie gesagt, hier nochmal im Schnelldurchlauf, was ich eigentlich gerade schon gesagt habe, SD-Karte einlegen, Netzwerkkabel anschließen, HDMI-Kabel anschließen, Stromquelle anschließen, damit startet das Gerät schon und nach 8 Minuten bekomme ich ungefähr den Bildschirm dargestellt. Gut, welche Steuerbefehle habe ich? Das Standardpasswort ist Password mit einem Add als O, als A und einer Null als O. Das ist das Standardpasswort in diesem Image. Wenn ich das nicht ändere, dann steht natürlich allen in meinem Netzwerk Haus und Hof frei, mit meinem Gerät zu tun, was ich möchte. Das heißt, auf der Kommandozeile über NetUser Administrator kann ich ein neues Passwort vergeben, womit ich da schon mal einen Riegel vorschiebe. Ich kann auch neue Benutzer erstellen über NetUser, neuen Benutzernamen und das Passwort /add. Dann kann ich hier auch mehrere einrichten. Über SetPassword kann ich das natürlich dann auch für einen neuen User dann im Nachhinein nochmal ändern, wenn ich das möchte. Set Computer Name, das zweite, was ich eigentlich machen sollte, das Gerät meldet sich standardmäßig als MinWinPC entsprechend an, das ist dann der Rechnername auch. Wenn ich dann aber anfange mit mehreren Geräten zu arbeiten, wird es irgendwie ein bisschen doof. Deswegen kann ich über Set Computer Name den Maschinennamen auch ändern und dann darüber auch über Browser und Co. auf das Gerät zugreifen. Auf die Standard-Netzwerkbefehle will ich gar nicht weiter eingehen. Wir können Ping machen, wir können IP-Config machen und so weiter und so fort. Alles das, was über NetSH können wir auch die integrierte Firewall ein- und ausschalten. Also auch das alles ist entsprechend möglich. Xcopy und SFCopy, um auf dem Dateisystem Dateien hin und her zu kopieren, ist, denke ich mal, auch selbsterklärend. Über GetProcess kann ich Prozessinformationen über Anwendungen, die laufen, erhalten. Und die Kill-Exe, der Name beschreibt es eigentlich schon, kann ich einen Prozess halt, ja, wie unter Unix eigentlich entsprechend töten. IoT-Startup ist auch noch ein Befehl, der interessant ist. Ich will gar nicht auf die verschiedenen Varianten alle eingehen. Über List habe ich die Möglichkeit, mir installierte Apps darzustellen. Kann hier natürlich auch nochmal einen Filter setzen, ob ich Headed oder Headless Apps entsprechend dargestellt bekommen möchte. Kann diese dann auch noch natürlich über den Add-Befehl entsprechend hinzufügen und über Remove natürlich auch entfernen. Ich kann aber auch über Startup dann auch noch zusätzlich definieren, dass vielleicht eine App schon beim Starten des Gerätes ausgeführt wird, was für viele Szenarien wahrscheinlich sinnvoll sein wird. Darüber hinaus kann ich auch noch die Boot-Option setzen. Das heißt also, standardmäßig startet das Gerät immer im Headed-Modus, Entschuldigung. Das heißt also, dass die UI und die Standard-App entsprechend hochgefahren werden. Wenn ich natürlich ein paar Sekunden im Boot-Prozess mir noch sparen möchte und eigentlich gar keine UI brauche und vielleicht noch ein paar Ressourcen sparen möchte, kann ich die Set-Boot-Option auf Headless setzen und brauche mich damit dann nicht mehr auseinanderzusetzen. Über die Datei defcon.exe kann ich Treiber installieren, sofern ich sie hier in dem Fall für ARM oder aber fürs Motherboard für x86 habe, und entsprechend dann meinem Gerät zur Verfügung stellen. Also sprich auch alles, was ich über die Registry, sage ich schon, über USB anschließe und entsprechend Treiber dafür habe, kann ich dann auch gegebenenfalls damit ansteuern. Eine Registry, es ist halt ein Windows 10, ist natürlich auch vorhanden. Wenn ich keine UI habe, kann ich da relativ schlecht darauf zugreifen. Deswegen kann ich das über die Kommandozeile, über direkt.exe entsprechend machen. Wenn ich jetzt ein Display doch mal anschließen sollte, was sich in der Auflösung mal ändert, dass ich hier also eine entsprechende Auflösung setzen möchte, kann ich das über die Set Display Resolution auch machen. Gut, der integrierte Webserver, den wollte ich einmal ganz kurz zeigen, was er uns denn entsprechend anbietet. Ich habe die letzte Build nicht geschafft, heute früh noch auf die Schnelle zu installieren. Deswegen zu dem Webserver der Hinweis, was sich im letzten Build geändert hat. Bis dato war es so, dass ich über den Rechnernamen direkt auf den Webserver zugreifen kann. Mittlerweile ist der Webserver umgezogen auf Port 8080. Das gilt es zu beachten. Wenn mir aber auch Port 8080 nicht fällt, es gibt eine Beschreibung, womit ich via Registry auf dem Gerät den Port auch im Nachgang umändern kann auf einen Port, wo ich es dann entsprechend haben möchte. Gut, hier habe ich dann schon einmal den Webserver entsprechend aufgerufen, muss mich natürlich anmelden und wie man es bei den meisten Entwicklern so kennt, habe ich natürlich das Passwort nicht geändert. Ups.
Spricht ja auch für sich. Den Namen hast du ja auch so gelassen von dem Gerät.
Genau. Na, jetzt will er mich nicht. Moment. Irgendwie ärgert er mich gerade. So. Administrator. Na, was ist denn los? Ah, mit kleinem p vorangestellt. Ich habe mich verschrieben, deswegen. Gut, das ist dann die Web-Oberfläche und die bietet eigentlich alles das, was ich mit dem Gerät machen möchte. Das heißt also, wenn ich das Gerät herunterfahren will, nochmal, ich habe keinen Ein- und Ausschalter, dann kann ich das hier über Shutdown machen. Will ich das Gerät neu starten? Natürlich über Reboot. Warum sollte ich so ein Gerät herunterfahren? Wenn man es entsprechend heruntergefahren hat, kann man eigentlich nur dann auch wirklich davon ausgehen, dass keine Schreibaktionen mehr auf der SD-Karte stattfinden. Passiert eigentlich selten, aber es passiert, dass wenn ich auch einfach so den Stecker ziehe, vielleicht während einer Schreibaktion auf die SD-Karte, ja, einen Datenverlust erleide und deswegen die SD-Karte nicht, ja, nicht mehr funktionstüchtig oder das Image darauf nicht mehr hundertprozentig konsistent ist und ich das Gerät dann entsprechend nicht mehr starten kann. Deswegen sollte ich hier darauf achten, dass ich entsprechend das beachte und das Gerät immer sauber runterfahre. So, mit Blick auf die Zeit sollte ich mich ein bisschen beeilen. Das heißt also, unter Apps finde ich dann hier alle meine installierten Apps, die ich hier habe. Man sieht hier auch schon einige, die ich vorher schon installiert habe. IoT Core Default App ist die, die Entschuldigung, die Default App ist die, die gestartet wird, wenn ich entsprechend die IP-Adresse beim Startbildschirm dargestellt bekomme. Und hier kann ich dann natürlich auch die Apps entsprechend entfernen oder eine als Default setzen. Natürlich kann ich auch hergehen und hier drüber dann über Start entsprechend Apps auf dem Gerät direkt starten. Ich kann das hier einmal ganz kurz machen. Nehme einmal meine Headless-App. Die müsste einmal ganz kurz. Ah, die startet nicht an. Blinky. Wird Blinky starten? Blinky startet. Warum ist gerade die Headless-App nicht gestartet? Momentan ist es noch so, dass ich normale Apps starten kann, die auch eine UI haben. Headless-Apps funktionieren ein bisschen anders und die werden vom Webserver aktuell noch nicht unterstützt. So, Blinky läuft. Blinky ist durchgelaufen. Blinky kann ich aber auch hier entsprechend vom Prozess her killen. Das heißt also, ich muss nicht unbedingt auf die Kommandozeile gehen und hier drüber dann die App töten. Install-App ist, denke ich mal, selbsterklärend, will ich gar nicht viel weiter darauf eingehen. Das heißt also, Apps hier entsprechend zu deployen kann ich auch. Ich kann mir meine Prozesse angucken. Was läuft denn hier so gerade auf meinem System? Gegebenenfalls kann ich hier ist die Web.exe, die möchte ich jetzt gerade nicht killen, weil das ist dann mein Webserver, könnte ich aber dann hier auch entsprechend machen, so wie wir es gerade schon gesehen haben. Performance Monitoring, wenn ich also sehen möchte, wie meine CPU entsprechend performt und was hier gerade so abläuft, um zu sehen, wie meine Anwendungen auch laufen, kann ich das direkt machen. Das heißt, ich muss nicht in eine Debugging Session reinspringen. Debugging kann ich auch machen. Ich kann also auch Kernel-Dumps herunterladen. Ist meist für die C++ Entwickler interessanter, um hier entsprechende Informationen zu bekommen. Ein ETW-Tracing kann ich machen. Ein Performance-Tracing kann ich auch entsprechend machen. Devices sehe ich dann hier die entsprechenden Geräte oder Gerätezusätze, die ich installiert habe, die ich dann hier gegebenenfalls noch weiter, ja, überhaupt sehe, ob sie funktionstüchtig sind oder nicht. Und Networking würde ich hier normalerweise meine Wi-Fi-Adapter sehen, die funktionieren aber aktuell noch nicht. Kann hier dann entsprechende Konfigurationsprofile fürs Wi-Fi dahinter setzen und könnte damit dann weiterarbeiten. Gut, ja, entwickeln. Wie kann ich denn für das Raspberry Pi 2 entwickeln? Natürlich in C++, aber auch in C-Sharp und oh mein Gott, ich habe Visual Basic dahinter vergessen. Da wird mir eine bestimmte Person hinterher einen hinter die Löffel geben. Also auch mit Managed Code kann ich hier arbeiten. Ich kann aber auch, wenn ich eher so aus der Web-Ecke herkomme, mit Node.js und Python arbeiten. Also auch das ist entsprechend vorgesehen. Was brauche ich dafür, um es machen zu können? Visual Studio 2015, auch in der Community Edition als Basis, das reicht schon. Und die IoT-Extension, die zusätzlich angeboten wird, die dann entsprechend ja, die Library mit hinzubringen, damit ich einerseits die GPIOs ansteuern kann, aber andererseits natürlich mir auch die Projekttemplates an die Hand geben, damit ich hier Headless-Apps entsprechend erstellen kann. So, Hello Headless-App, perfekt. Dann schauen wir uns das doch auch mal direkt an, wie das aussieht. Und zwar dazu habe ich dann hier einmal eine virtuelle Maschine, wo Windows 10 drin läuft. Was macht diese App, die ich hier erstellt habe? Sie macht erst einmal nichts anderes, als die drei Farben entsprechend durchzuschalten. Das heißt also, ich habe hier eine LED angeschlossen mit vier Adern, sprich eine Ader für jede Farbe plus einmal Masse. Und hier habe ich mir die GPIO-Ports als Konstanten hinterlegt. Das heißt also, meine LED ist angeschlossen an 0, 1 und 5, an die Pinne. Da gibt es ein entsprechendes Layout, was man sich dazu angucken kann, wo man das entsprechend anschließen muss. Ich könnte das natürlich auch in einer anderen Konfiguration machen. Ich denke mal, ihr versteht, was ich hier meine. Habe hier meine GPIO-Pins dann zum Ansteuern als Objekte hinterlegt. Das heißt also, hier sieht man auch schon, dass die Klasse entsprechend eingebunden ist. Das heißt, wenn ich in meinen Referenzen auch gucke, sehe ich hier die Windows IoT Extension SDK-Bibliothek, wo diese Klassen herkommen, so dass ich sie direkt ansprechen kann. Und dann natürlich die Eigenschaften, womit ich direkt darauf zugreifen kann. Dann der Konstruktor. Das heißt, so, ich initialisiere einmal den GPIO-Controller, um darauf zugreifen zu können. Und öffne dann die drei verschiedenen Ports, sprich Rot, Grün und Blau, damit ich damit interagieren kann. Und prüfe natürlich, ob das Öffnen dann auch entsprechend funktioniert hat. Ich setze die Pins dann einmal zurück und setze sie entsprechend auf Output. Das heißt, ich möchte dort was reinschreiben. Und zurücksetzen bedeutet, gegenüber Linux ist es unter Windows 10 so, den Grund kenne ich selbst noch nicht, dass erst einmal Strom auf den Pin liegt, was ich vielleicht gar nicht haben möchte. Deswegen setze ich sie hier entsprechend einmal zurück. Das ist dann auch schon alles, was passiert. Ansonsten hier nur noch der Destruktor zum Aufräumen, wenn die App beendet wird. Und das ist es dann auch schon. Ich habe hier keine UI, das heißt, wir finden hier auch keine App-Klasse oder sonst was, sondern ich habe hier eine Headless-App. Das heißt also, ich habe hier einen Startup-Task, der eigentlich ableitet nur vom Background-Task. Das heißt also, das, was wir von Windows und Windows Phone schon als Background-Task kennen, ist hier eigentlich nichts anderes als genau das Template, was wir für Headless-Apps verwenden. Nur mit dem entsprechenden Unterschied. Hier muss man sich nicht beeilen, dass im Background Task entsprechend schnell gearbeitet wird, weil nur ein bestimmter Zeitschlitz zur Verfügung stellt, sondern Background Task ist hier in dem Fall ja endlich. Also die laufen so weit durch, bis entsprechend die Tasks beendet werden oder die Ressourcen knapp werden. Das heißt also, dadurch, dass ich hier natürlich vom Interface entsprechend ableite, muss ich die Methode run implementieren und die macht hier nichts anderes, als einmal die Pins entsprechend zurückzusetzen und immer 3,5 Sekunden zu warten, bevor dann entsprechend die Farben durchgeschaltet werden. Das heißt also, ich kann schalte hier einmal rot ein, im nächsten Durchlauf dann einmal entsprechend grün. Und im letzten Durchlauf dann natürlich, was soll es anderes sein, auch auf Blau. Gut, ich deploye diese App dann genauso, wie es sein sollte, einmal auf der Remote-Maschine. Oder ich schalte es einmal nochmal ganz kurz um. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Remote-Maschinen gehe. Ah, okay, weil ich es schon einmal konfiguriert habe, kommt hier der Konfigurationsdialog nicht hoch. Das heißt so, wenn ich das zum allerersten Mal hier setze, kommt noch ein Dialog hoch und fragt, okay, wo willst du hin deployen? Ich gebe als Ziel den MinWin-PC an, also den Computernamen. Könnte natürlich auch ein anderer sein, muss dort keine weiteren Aktionen setzen, denn der Debugger läuft per se erst einmal auf dem Raspberry Pi. Das heißt so, wenn ich jetzt hier einfach, ich schalte jetzt schon mal die Kamera ein, das heißt, wir sehen jetzt, dass die Pinne an sind. Ich starte jetzt einfach mal das Deployment. Kann hier auch, deswegen habe ich mal eben Haltepunkt gesetzt, ganz normal mit dem Debugger arbeiten. Na. Deployment dauert mal ein paar Sekündchen. So, jetzt sehen wir also hier, dass entsprechend das Paket gepackt wurde. Natürlich als ARM-Paket. So, und jetzt haben wir also auch den Haltepunkt schon erreicht. Und wir sehen, dass die LED mittlerweile hier aus ist. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal weiterlaufen lasse, dann sehen wir, dass jetzt gleich alle 3,5 Sekunden entsprechend die Farbe durchleuchtet. Wir haben einmal rot, jetzt ist grün an, als nächstes wird blau kommen und das ist es dann auch schon. Das heißt also, allzu viel Neues, jetzt zumindest vom Programmiermodell her, wenn ich Background-Tasks schon kenne, kommt hier nicht dazu, wenn ich mit Headless-Apps arbeiten will. Das heißt also, hier komme ich relativ schnell rein. Nur wenn ich entsprechend mit den GPIO-Pins interagieren will, hat man gesehen, da kommen neue Klassen mit dazu, aber auch das ist kein Hexenwerk, das ist relativ einfach zu erlernen. Gut, das ist es so erst einmal für die erste kleine Demonstration. Einmal ganz kurz zurück in die Slides. Das heißt also, was für Templates bekomme ich in meinem Visual Studio letzten Endes mit dazu? Ich kann natürlich eine Blank-App erstellen, das heißt also eine leere App, wo kein Quellcode mit drin ist. Genauso wie ich eine Class Library oder eine Windows Runtime Component erstellen kann als Klassenbibliothek, die ich dann entweder in meinen Universal Windows Apps benutze oder aber meine Class Library die Funktion zur Verfügung stellt, die ich hier brauche. Einzig und allein sind die zwei IoT-spezifischen Templates mit dabei, die dazukommen. Einmal die Background Application, also unsere Headless-App, die wir hiermit dann erstellen können. Und für C++-Entwickler gibt es dann zusätzlich die Blank Windows IoT Core Console Application. Das heißt, die C++-Entwickler dürfen auch Exe-Dateien erstellen, die dann auf den Geräten ausgeführt werden können, die dann auf der Kommandozeile oder über SSH entsprechend angesteuert werden können. Was für Sensoren-Kits gibt es? Eins, was ich verwende, ist von der Firma SoundFounder. Da sind 37 verschiedene Sensoren mit dabei. RGB-LED haben wir gerade gesehen, die gehört mit dazu. Da ist ein Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit dabei, ein DHT11. Den habe ich dummerweise nur aktuell noch nicht zum Laufen gekriegt mit diesem Bild, aber da scheint noch was im Betriebssystem nicht so gut zu funktionieren, dass der angesteuert werden kann. Ich bekomme hier mein Breakout-Board mit dabei, wo ich komplexere Schaltungen machen kann, entsprechende Kabel mit dabei. Das ist also etwas, was ich nutzen kann. Was ich daran auch noch ganz gut finde, ist einerseits die Module, die mit enthalten sind, aber ich bekomme C und Python-Code entsprechend mit dazu. Das heißt, wenn ich überhaupt mal gucken will, wie diese Sensoren angesteuert werden, habe ich hier schon eine Referenz, die ich lesen kann und muss nicht bei Null anfangen. Zusätzlich bekomme ich auch für jeden Sensor einen Schaltplan mit dabei, wie der zu verkabeln ist, damit ich ihn auch entsprechend anschließen kann. Somit ist die Einstiegshürde hier nicht ganz so groß. Was gibt es noch für weiterführende Themen? Ich glaube, ich nehme jetzt einmal ganz kurz die anderen Themen vorweg, weil dann schaffe ich, glaube ich, auch noch All Join ganz kurz. Und zwar App-to-App-Kommunikation. Dadurch, dass ich natürlich mehrere Apps nebeneinander ausführen kann, gibt es also hier die Möglichkeit, diesen Blinky Webserver einmal zu verwenden. Das heißt also, Blinky ist eigentlich die Standard-App, womit eine LED angesteuert wird. Und der Blinky Webserver ist eine zweite App, die mit dazukommt, die natürlich einen Webserver entsprechend integriert, aber die Steuerungsinformation an die andere App übergibt. Das heißt, so die Apps kommunizieren direkt miteinander, was auch erst seit Windows 10 überhaupt erst möglich ist. Das heißt also auch hier kann ich dann unterhalb der Apps entsprechend kommunizieren und mir das Leben so erleichtern. Das ist das eine Projekt, was es hier dazu gibt. Dann ein Projekt von unserem MVP-Kollegen aus den Niederlanden, den Joost van Schaik. Der hatte so die wahnsinnige Idee und dachte, ach weißt du was, ich schmeiß mal alles zusammen, was ich hier gerade habe. Und dabei kommt jetzt Folgendes heraus. Und zwar, er hat ein Microsoft Band, was er über das SDK, über sein Windows Phone anspricht und über den Heartrate-Monitor seine aktuelle Herzfrequenz aus die er als Information auf das Raspberry Pi schickt, wo auch eine LED angeschlossen ist und die natürlich in der Frequenz also in seiner Heartrate entsprechend vibriert. Das sieht dann entsprechend interessant aus. Das hat er dann noch ein bisschen ausgeweitet und hat noch Signal A als Komponente mit dazwischen gepackt. Die dann als Hub hier dient, um die Informationen entsprechend weiterzuführen. Das Video kann man sich entsprechend mal anschauen, um mal zu sehen, wie das funktioniert. Ich will es jetzt aber aufgrund der Bandbreite hier nicht starten. Man bekommt den Quellcode mit dazu, man kann dort entsprechend tiefer einsteigen und sich anschauen, wie das alles funktioniert und damit ein bisschen experimentieren. Ansonsten weitere GitHub-Projekte ganz schnell durchgelaufen. Was gibt es also hier auf der entsprechenden Seite? Hello World, möchte ich nicht tiefer darauf eingehen. Hello Blinky hatten wir gerade auch schon den Blinky Webserver. Wir haben gerade meine Version vom Blinky Headless gesehen, wie ich eine Konsolenapplikation erstellen kann. I2C-Accelerometer oder ein SPI-Display, wie ich die ansteuern kann und so weiter und so fort. Auch verschiedene Projekte für Node.js oder auch Python-Apps, die ich deployen kann. Das heißt also, hier kriegt man schon sehr viel an die Hand, um überhaupt mal starten zu können. Ansonsten hier noch ein paar weitere Quellen zum Raspberry Pi Forum, wer sich damit auseinandersetzen möchte. Stack Overflow Forum, wo viele Informationen entsprechend auch zum Windows 10 for IoT dazukommen und das entsprechende MSDN Forum. Damit bleiben mir jetzt nämlich noch genau 5 Minuten für AllJoin. Und zwar AllJoin ermöglicht mir eine Heimautomatisierung. Das ist ein neues Protokoll, was von der AllSeen Alliance entsprechend federführend entwickelt wird. Das ist also eine Allianz aus verschiedenen Hardware- und Softwareherstellern. Man kennt heute, wenn man sich mit dem Thema Heimautomatisierung auseinandersetzt, meist das Zigbee-Protokoll, was aber bis zu einem gewissen Teil proprietär ist. Das Schöne an der AllJoin-Technologie ist auch, wie man es hier sieht, Windows 10 hat die Informationen schon im Betriebssystem mit drin, also auch schon als Router oder als Blatt hier fungieren zu können. Das heißt also, wenn ich dieses Protokoll nutzen möchte, muss ich hier gar nicht großartig hergehen und mich um die Basisarchitektur kümmern, sondern kann direkt darauf aufsetzen. Das ist so ein bisschen vergleichbar, wie wir das damals mit Web Services hatten, wo wir unsere Web Service Deklaration geschrieben haben und darüber dann hinterher die Implementierung gemacht haben. AllJoin ist so ähnlich. Wenn ich also hierher gehe, habe ich auch eine Deklaration, die ich machen muss. So. Und zwar habe ich sie noch laufen? Ich habe sie noch laufen. Sehr schön. Das ist hier zum Beispiel eine Deklaration, die ich für mein AllJoin-Gerät gemacht habe, wo ich die LED-Farbe wiederum setzen möchte. Das heißt, ich habe einen Methodennamen, wo ich die Farbe angebe und den Status, wie ich das Lämpchen hin und her schalten möchte. Und ich hätte hier auch noch einen LED-Status, das heißt so eine Notification, die mir der Dienst selbst bietet, was aber dummerweise im aktuellen Bild noch nicht funktioniert. Das heißt so, diese XML-Datei gebe ich einem Konverter, auf Deutsch gesagt, zu futtern und er erstellt mir dann eine C++-Bibliothek daraus. Das heißt also, ich habe hier dann mein C++-Projekt, wo die ganzen Hilfsklassen schon erstellt werden, die ich dann meinem Projekt hinzufügen kann. AllJoin teilt sich in zwei Gerätekategorien auf. Einmal Producer, das heißt also Geräte, die Informationen erstellen oder aber Funktionen zur Verfügung stellen, damit ich sie nutzen kann. Als Konsument, das ist also dann die zweite Klasse, Consumer. Und was ich hier einfach mal gemacht habe, ist einen entsprechenden AllJoin-Server zu erstellen, der mir den Dienst anbietet, dass ich die LEDs ein- und ausschalten kann. Klingt bis dato nicht so ganz spannend. Es wird nur spannend dadurch, wie es dann entsprechend angeboten wird. Um die Zeit jetzt hier nicht mehr allzu weit nach außen drängen zu lassen, es wird dazu einen MVA-Kurs geben, den wir vor ein paar Wochen schon aufgenommen haben, wo das wesentlich detaillierter erklärt ist, auch wie der Quellcode entsprechend aussieht. Das heißt, ich habe meinen AllJoin-Service jetzt einmal auf dem Gerät gestartet. Man sieht, die LED ist entsprechend ausgegangen und ich nehme jetzt hier auf dem Desktop, weil die Funktionalität entsprechend schon enthalten ist, in meinem. Nee, das machen wir noch einmal zu. Der war jetzt noch nicht richtig. In meinem Windows 10. Ich starte einmal den AllJoin Explorer und er findet mein Gerät, ohne dass er weiß. Er hört sich also im Bus um. Wer ist denn da überhaupt, der Dienste anbietet? Und das ist mein MinWin-PC. Der bietet mir verschiedene Funktionen an. Darunter einmal die RGB-LED. Die möchte ich jetzt einfach mal setzen und sage einfach, ich möchte jetzt rot einmal einschalten. Und schwupp ist rot an. Ich kann jetzt natürlich auch noch grün dazu einschalten. Damit bekomme ich ja so ein leichtes Gelb, wenn ich jetzt rot wieder ausmache. Und somit kann ich dann entsprechend mit diesem Gerät interagieren. Das heißt also, ich könnte jetzt auch Apps erstellen, die müssen gar nicht wissen, wie die anderen Geräte funktionieren, weil die halt wie ein Webservice auch ihre Informationen anbieten, was man mit ihnen erstellen kann und was damit entsprechend gemacht werden kann. Wer sich also dafür interessiert, das finde ich persönlich sehr spannend als Thema, sollte sich das anschauen. Gut. Mit Blick auf die Zeit sind wir eigentlich auch so weit durch. Andreas, war da noch irgendetwas im Chat an Fragen, die wir da haben? Ach, das waren die zwei Bings, die ich in meinem Ohr gehört habe, dass du mir die Zeit
Genau.
schon gepostet hast.
Nee, es war einmal die Frage nach dem Mediaserver. Ich hatte jetzt angedroht, wir fragen nachher den Inhalt der Folie ab mit den ganzen vielen Befehlen.
Genau.
Ansonsten war keine Frage mehr. Also zumindest hatte ich jetzt keine wahrgenommen. Aber das wird natürlich jetzt genau.
Dirk fragt noch nach einer Möglichkeit für eine UI. Was für eine Möglichkeit einer UI möchtest du wissen? Weil die einzige UI, die du darstellen kannst auf einem Raspberry Pi, ist die UI deiner App, deiner Headful App oder Headed App. Das ist es dann aber auch schon. Du hast keine Systemsteuerung, du hast keinen Desktop, wo du Icons ablegen kannst oder sonst was. Hat das deine Frage beantwortet? PWM-Funktion vorhanden? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Wird aber, denke ich mal, nachgeliefert. Gut, wenn sonst keine Fragen mehr sind. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend, viel Spaß bei den anderen Sessions und danke!